Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer heutigen Radiosendung beschäftigen wir uns mit dem Thema ChatGPT in Schulen und Universitäten. ChatGPT ist eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, menschenähnliche Gespräche zu führen und komplexe Fragen zu beantworten. In den letzten Jahren hat sich ChatGPT zu einem beliebten Werkzeug in Schulen und Universitäten entwickelt, um Schülerinnen und Schülern beim Lernen und Studieren zu unterstützen. Ja, so klingt das, wenn man ein künstliches, intelligentes Programm eine Auftaktmoderation schreiben lässt für diese Sendung. Jetzt machen wir es nochmal in normal. Hier ist Armin Himmelrath. Ich begrüße Sie zu Campus und Karriere. Und heute geht es tatsächlich um künstliche Intelligenz und die Frage, wie sich die Arbeit in Klassenzimmern und im Seminarraum an den Hochschulen dadurch ändern wird. Was also die neuen Chatbots für die Schulen und Hochschulen mit sich bringen. Schön, dass Sie auch da sind. Künstliche Intelligenz in Klassenzimmern und in Seminarräumen, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Sie haben es eben am Anfang der Sendung schon gehört, noch klingt das alles ein bisschen steif, aber bei schriftlichen Texten, da ist dieses Programm ChatGPT schon ziemlich erfolgreich, ziemlich gut. Wir haben hier auch bei Campus und Karriere da schon drüber berichtet. Ein Programm, dem man Fragen stellen kann, schriftliche Fragen, Anmerkungen, Stichworte zuwerfen und das formuliert dann daraus durchaus ja sinnvoll klingende Arbeiten. Das können zum Beispiel Hausaufgaben sein, die in der Schule aufgegeben werden oder auch Seminararbeiten an den Hochschulen. Und wie dieses Programm ChatGPT funktioniert, das lassen wir uns von diesem Programm erst einmal selbst erklären. Also die Frage ans Programm, was ist das eigentlich ChatGPT?
GPT ist ein künstliches Intelligenzmodell, das auf natürliche Sprache trainiert ist, um menschenähnliche Texte zu erzeugen. Es kann auch verwendet werden, um wissenschaftliche Arbeiten zu erstellen.
Ja, klingt noch ein bisschen steif, aber es deutet sich schon an, in welche Richtung das gehen kann. Und seit das Programm veröffentlicht wurde, Ende November vergangenen Jahres, seit dieser Zeit, glaube ich, sollte man sich an den Hochschulen Gedanken darüber machen, was es denn heißt, wenn jetzt alle Zugriff auf solche relativ schlau erscheinenden Textformulierungsprogramme haben. Darüber wollen wir reden, auch mit Ihnen. Ihren Sorgen nachgehen, Ihren Fragen, rufen Sie uns gerne an. Und diese Fragen, die Anregungen werde ich nicht alleine aufgreifen, sondern in einem Team mit Fachleuten aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und ich freue mich sehr, dass heute dabei sind Susanne Lind-Klitzing. Sie ist Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, also der Gymnasiallehrerinnen und Lehrer. Guten Tag, Frau Lind-Klitzing.
Ich grüße Sie.
Mit dabei ist auch Elke Höfler, Assistenzprofessorin für Mediendidaktik und Sprachendidaktik an der Uni Graz. Schönen guten Tag.
Hallo aus Graz.
Und last but not least Bob Blume, selber Lehrer am Windeck-Gymnasium in Bühl, Buchautor, Blogger und in Social-Media-Kanälen als Netzlehrer unterwegs. Guten Tag, Herr Blume.
Guten Tag in die Runde.
Fangen wir doch mal mit der Praxis an, Herr Blume. ChatGPT, ist Ihnen das in Ihrer Schule schon über den Weg gelaufen?
Ja gut, das ist mir in meiner Schule auch vor allen Dingen deshalb über den Weg gelaufen, weil ich der Auffassung bin, dass wir als Lehrkräfte das proaktiv thematisieren sollten, damit Schülerinnen und Schüler nicht das Gefühl haben, dass das jetzt sozusagen versucht wird zu verheimlichen, weil ich glaube, dann wird man das auf eine Art und Weise nutzen, die eben nicht produktiv ist. Spätestens seit das auf TikTok hoch und runter geht, würde ich sowieso sagen, dass sehr viele Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe das auch schon kennen. Und genau, jetzt versuche ich das mit den Schülerinnen und Schülern zusammen auszuprobieren, wie man das eben auch nutzen kann.
Versuchen denn die Schülerinnen und Schüler auch selbst das auszuprobieren, ohne sie zu fragen und ihnen zum Beispiel eine vom Programm geschriebene Hausarbeit unterzujubeln?
Nee, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das jetzt ja noch wirklich jung ist. Also das, was ChatGPT gerade über sich selber gesagt hat, stimmt ja nicht so ganz. Also es ist ja nicht seit einigen Jahren wird das ja nicht zum Lernen benutzt, sondern da müsste man ja über Monate eher sprechen. Aber ich hatte ein ganz interessantes Gespräch mit Schülern, in dem Fall in der Mensa. Und die haben ganz selbstverständlich gesagt, natürlich, für unsere GFS, in Baden-Württemberg ist das die so eine Art Referat mit Ausarbeitung, das gleichwertig ist mit Klassenarbeiten. Da benutzen wir das natürlich jetzt schon.
Frau Link-Klitzing, wie groß ist das Thema in den Lehrerverbänden? Diskutieren Sie da auch rauf und runter drüber?
Ja, also ich habe jetzt vor 2 Wochen begonnen, auch mit meinen Vorstandskollegen darüber zu diskutieren, weil sich natürlich Lehrkräfte an uns wenden und fragen, wie gehen wir jetzt eigentlich damit um? Und im Verband ist das natürlich immer so, dass verschiedene Meinungen zusammengetragen werden, bis man dann zu einer Position kommt.
Wie groß sind denn die Sorgen, die Befürchtungen, dass das künstlich intelligente Programm ein Betrugsprogramm werden könnte?
Also mein Eindruck ist, dass in der Presse stärker gesagt wird, dass die Lehrerkollegen dies alles als Gefahr sehen würden. Das entdecke ich eigentlich nur bei bestimmten Punkten. Ich fange zunächst auch mal positiv an. Man muss nicht alles gut finden, was aus Berlin kommt, aber die neue Kultusministerpräsidentin, Frau Busse, hat tatsächlich bei der Frage auf ChatGPT gesagt, wir sollten technischen Entwicklungen nicht mit Verboten begegnen, so wie das in New York beispielsweise passiert ist, sondern die Frage muss doch eher sein, welche Kompetenzen braucht es, um eben KI sinnvoll nutzen zu können. Und genau das würde ich auch als Herausforderung sehen und sehe da, dass ChatGPT oder KI insgesamt möglicherweise eben entsprechende Konsequenzen für die Tätigkeiten von Lehrkräften, auch für die Tätigkeiten von Schülerinnen und Schülern hat, dass es da durchaus Positives gibt. Ich nenne aber eine Gefahr. Eine Gefahr könnte möglicherweise sein, dass ChatGPT wie auch der Umgang mit dem Netz manchmal dazu verführen kann, zu einer schnellen und oberflächlichen und möglicherweise ungeprüften Auseinandersetzung oder Übernahme von Antworten auf gestellte Fragen zu übernehmen.
Wer Stoff liefern kann für eine tiefgehende Auseinandersetzung damit, ist natürlich immer die Wissenschaft. Frau Höfler, Sie sind in diesem Segment aktiv als Mediendidaktikerin. Sehen Sie Ansatzpunkte, wo Sie sagen, ChatGPT oder andere Programme der künstlichen Intelligenz zur Texterzeugung, das ist eigentlich schon was, das haben wir richtig tief im Blick? Oder ist das auch ein neues Feld für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen?
Die Frage ist gut. Eine einfache Antwort darauf gibt es jetzt nicht, weil es gibt natürlich immer wieder einzelne Expertinnen und Experten, die sich hier schon sehr weit eingearbeitet haben, in der Computerlinguistik zum Beispiel, auch im Bereich der Psychologie gibt es natürlich einige. Aber gerade in der Lehramtsausbildung, in der auch ich tätig bin, ist es schon ein sehr, sehr neues Thema. Wir hatten eine ähnliche Diskussion mit DeepL vor einigen Jahren bereits.
Das ist ein Übersetzungsprogramm, ne?
Ganz genau. Also das aktuell State of the Art, das beste Übersetzungsprogramm, das man eigentlich nutzen kann, weil eben auch eigentlich auch basierend auf einem Algorithmus, somit künstliche Intelligenz. Aber nein, also es ist noch kein Thema, das voll aufgeschlagen ist und das überall absolut thematisiert und schon gut beforscht ist. Da gibt es noch sehr viele Mythen, sehr viele Meinungen, die es noch wissenschaftlich zu begleiten und zu bereinigen gibt.
Das klingt aber ein bisschen so, als hängen jetzt alle schon hinterher. Also Lehrerausbildung, Erforschung dieses Themas, als sei die Software schon da, die arbeitet schon, sie wird schon genutzt und alle fangen jetzt erst an, sich sozusagen damit zu beschäftigen.
Im technologischen Bereich verändert sich sehr, sehr viel und gerade die letzten beiden Jahre haben uns ein bisschen ausgebremst in der Reaktionsschnelligkeit. Also wir haben eher reagiert als agiert. Das Visionäre ist ein klein wenig auch ins Hintertreffen geraten. Also es ist nicht so, dass wir hinterher hecheln. Mhm. Es gibt sehr wohl schon Forschungen in dem Bereich, aber man muss natürlich sagen, gerade was den Transfer der Wissenschaft in die Schule betrifft und somit auch die Lehramtsausbildung betrifft, da hatten wir in den letzten beiden Jahren ein paar andere Baustellen, die wir ganz stark bearbeitet haben und da war der Fokus nicht gerade auf der künstlichen Intelligenz, das muss man schon sagen.
Herr Blume, beschreiben Sie uns doch noch mal kurz, was dieses Programm ChatGPT kann, was für den Bildungsbereich wichtig ist, für Schulen und Hochschulen.
Also grundsätzlich gibt es unterschiedliche Dinge, die man damit machen kann. Ich glaube, man kann sich das am besten vorstellen, wie es sich auch selber darstellt, als so eine Art computergesteuerte Assistenz. Also will sagen, das Programm ist eigentlich nur so gut wie der jeweilige User. Das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, das ist richtig. Also ich kann mir eine Definition rauslassen, das könnte ich ja theoretisch aber auch, wenn ich einfach die Wikipedia benutze. Was dieses Programm kann und was wirklich beeindruckend ist, ist, dass die Definition, die zum Beispiel rauskommt, wieder genutzt werden kann, um Anschlussfragen zu stellen. Also ich kann beispielsweise sagen, diese Definition verstehe ich nicht, bitte vereinfache die Definition. Mal ganz nebenbei könnte ich auch sagen und bitte übersetze sie danach auf Englisch und Französisch. Ich kann aber noch weitergehen. Ich könnte beispielsweise als Lehrkraft auch sagen, stelle 3 Fragen zu dieser Definition. Und da wird es dann natürlich produktiv, weil ich sowohl beim Lehren als auch beim Lernen selbst von der KI mir quasi Fragen und übrigens auch Antworten geben lassen kann und mein Lernen dann tatsächlich vertiefen kann. Gleichwohl ist es so, dass das, was Frau Lind-Klitzing gesagt hat, natürlich zutrifft. Es ist wie immer beim Digitalen, im Grunde genommen besteht das Potenzial, dass, ich sage es jetzt mal etwas platt, die Guten damit besser werden können und die Schlechten schlechter.
Und das ist eine der Fragen, die dann natürlich aufgeworfen werden, wenn es darum geht, wie wirkt sich künstliche Intelligenz, wie wirkt sich auch dieses konkrete Programm ChatGPT, was eben kostenlos verfügbar ist für jeder Mann und jeder Frau, wie wirkt sich das auf den Alltag in Lernprozessen aus? Diskutieren Sie gerne mit uns, rufen Sie uns an. Der erste Anrufer ist Eckhard Siegmann aus Köln. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Siegmann, was beschäftigt Sie an diesem Thema?
Ja, also ich arbeite seit 15 Jahren an dem Thema und beruflich, hauptberuflich seit 5 Jahren und bin da mit einem im Anlagenbau mit einem kleinen Team an künstlicher Intelligenz für die Verfahrenstechnik dran. Ich bin 49 Jahre alt, RWTH Aachen, E-Technik, der klassische Weg, aber ich lese jeden Tag irgendwo so eine Stunde zu KI, weil es einfach so agil ist und ich sehe, dass einfach unsere Schulen und Hochschulen, ich habe vor 5 Jahren Meetup in Aachen gegründet mit zu KI, weil die Hochschule überhaupt mit dieser Dynamik nicht hinterherkam. Faktor 10, Jahr für Jahr wird KI schneller. Das war die letzten 10 Jahre um Faktor 10 Milliarden, noch kein Problem, das war alles noch Spielgarten. Aber jetzt die nächsten Faktor 10, Faktor 10, Faktor 10, das wird uns mit einer exponentiellen Dynamik überfallen. Die sind unsere Strukturen nicht gewachsen. Ich sehe, dass Schulen und Hochschulen sich auch öffnen müssen und auch jeder Professor und jede Lehrerin auch das Selbstverständnis. Ich bin nicht einer, der jetzt von vorne irgendwo was Wissendes transportieren kann, sondern ich bin selber ein Anfänger. Das habe ich jeden Tag, dass ich Anfänger in etwas bin und ein Jahr später ist es produktiv.
Und da haben Sie das Gefühl, dass Lehrkräfte eher sagen, ich bin Anfänger und ich bleibe auf diesem Niveau? Oder was ist die Kritik?
Das Mindset ist ein statisches und in dieser exponentiellen Agilität ist es total wichtig, dass man einfach diese neuesten Entwicklungen und auch die ethischen Implikationen mitverfolgt. Und das Thema ist einfach aktives Lernen. Und in China hat man eine Studie gemacht,
wo lassen Sie mal die Studie weg. Ich gebe das mal direkt an Frau Lind-Klitzing, weil die ja einerseits Lehrkräfte vertritt im Philologenverband, andererseits selber Hochschullehrerin ist. Und Sie haben ja gerade gesagt, bei denen sind viele, die ein statisches Mindset haben. Frau Lind-Klitzing, wie statisch ist das bei Ihnen?
Ja, was erwarten Sie da als Antwort, Herr Himmelrath? Also, ich sag mal,
Widerspruch.
Ja, auf jeden Fall. Ich sage zunächst mal grundsätzlich, ich glaube nicht, dass ChatGPT den Bildungsauftrag der Schule revolutioniert. Der ist so, der kann so bleiben, wie er ist, und das begründe ich jetzt mal eben. Also, was Bildungs- und Erziehungsauftrag an Schulen bedeutet, ist ja, dass wir gerne möchten, dass Schüler sich entwickeln, eben in Auseinandersetzung mit Inhalten und Verfahrensweisen, damit eben ihr Wissen sich weiterentwickelt, ihre Einstellung und ihre Haltung, um Verantwortung für sich selber, für das Umfeld, für die Welt zu übernehmen. Sie sollen eben oder wir wollen ihnen helfen, mündig zu werden. Das geht eigentlich auch nur gemeinsam. Und dazu gehört jetzt selbstverständlich auch die Auseinandersetzung mit KI, wie vorher mit anderen Inhalten und Verfahrensweisen. Insofern würde ich aber zunächst mal sagen, ändert sich am Bildungsauftrag der Schule für die Schülerinnen und Schüler nichts. Aber selbstverständlich muss neu integriert und reflektiert werden, was ändert sich gegebenenfalls durch KI tatsächlich in unserem Lernen und auch im, sagen wir mal, Aufgaben- und Prüfungsverhalten. Und wir müssen aber genauso als Inhalt checken, was leistet KI eigentlich und wo sind eben die entsprechenden Grenzen. Das ist unser Bildungsauftrag. Und da würde ich sagen, den nehmen Lehrkräfte ernst. Ich tue das zumindest. Und gleichwohl, jetzt komme ich dem Hörer aber natürlich entgegen, ist es so, dass auch ich denke, das, was sozusagen eingeklagt wird, was für Lehrkräfte in Bezug auf Aktualisierung ihres Wissens, ich würde stärker sagen, ihres Fachwissens wichtig ist. Das muss sowohl an der Universität, im Referendariat als auch im alltäglichen Unterricht stattfinden. Hier gibt es Baustellen von Anfang an. Ich würde aber gerne auch auf einen grundsätzlichen Punkt als Lehrervertreterin hinweisen. Das bedeutet natürlich auch nur, wie wichtig die Qualifikation von Lehrkräften ist. Und wenn wir jetzt häufig sehen, wie schlecht angesichts des Lehrkräftemangels auch die Nachqualifikation von Lehrkräften erfolgt, beispielsweise, dass mittlerweile ein Bachelor-Abschluss als Endqualifikation ausreichen soll, um ein Leben lang Schülerinnen und Schüler zu unterrichten, so ist es jedenfalls in Brandenburg jetzt geplant, dann sind da natürlich politisch andere Wege nötig, als sie zurzeit beschritten werden.
Ich würde übrigens ganz klar widersprechen.
Bitte.
Also ich würde sagen, am Bildungsauftrag ändert sich alles. Ich finde das ganz interessant, dass Frau Klitzing gerade die Dinge aufgezählt hat, die allen 16 Schulgesetzen auch stehen. Finde es ganz wichtig, dass auch gesagt wird, dass es um Mündigkeit geht. Es wäre aber mal interessant, die Schülerinnen und Schüler zu fragen, inwiefern sie das Gefühl haben, dass es um Wissen, Einstellung und Haltung geht. Oder inwiefern die Schülerinnen und Schüler nicht eher das Gefühl haben, dass sie sozusagen, dass die Wissensvermittlung, ich sage jetzt mal, 90% dessen darstellt, was sie in Schule erleben. Ich glaube, es ändert sich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass eben dadurch, dass die Schule momentan output-orientiert ist, also will sagen, so wie Schule oftmals, und übrigens auch nicht alle, ist ja klar, wir können das nicht immer pauschal sagen, aber so wie Schule momentan funktioniert, ist sie output-orientiert. Das heißt, in der Schule kommt sozusagen der Impuls, die Erklärung, und außerhalb der Schule muss dann quasi das getan werden, was eigentlich zentral wäre, zu lernen. Ansonsten hätten wir auch keine Milliarden Nachhilfeindustrie beispielsweise. Und ich glaube, dass tatsächlich so eine KI eben, die dazu führt, dass man den Output quasi imitieren kann, dazu führen muss, dass die Schulen sich darauf besinnen, vertieftes Lernen zu ermöglichen. Und natürlich auch den Bildungsauftrag, den wir hier gerade referiert bekommen haben. Ich glaube aber, dass eine Sache nicht passiert, nämlich dass wir einfach so weitermachen können wie bisher. Denn nochmal, alles, was jetzt zu Hause gemacht wird, man könnte das auch positiv sehen, ne? Man könnte auch sagen, dass es jetzt eine Gleichberechtigung der Imitation gibt. Mhm. Es ist nicht mehr so wichtig, dass der Papa oder die Mama Akademikereltern sind, die bei den Hausaufgaben helfen, sondern das kann jetzt jeder mit ChatGPT. Aber die Output-Orientierung, die wird sterben.
Jetzt bin ich ja mal gespannt, Herr Siegmann, welcher der beiden Argumentationen neigen Sie denn zu? Sie haben diese Debatte gerade angestoßen.
Ja. Ich sehe in dieser den Bildungsauftrag in einem gewissen Wandel. Von der Grundsätzlichkeit bleibt er absolut erhalten. Und zwar geht es vor allem um die Mündigkeit in der Gesellschaft, diesen transformativen Prozess mit mündigen, informierten Bürgern so zu gestalten, dass wenn diese KI jetzt tausendmal performanter wird, dass wir die Komplikationen auf den Arbeitsmärkten für unsere eigene Lebensperspektive, dass wir den informiert gestalten können, den politischen Prozess auch gestalten können, und mündige Bürger sollen das Ergebnis auch einer Bildungskarriere dann sein. Und insofern ist gerade die mündige Diskussion wichtig. Wo ich aber ganz klar sehe, diese nackte Wissensvermittlung, die hat man in China festgestellt. Nackte Wissensvermittlung ist mit KI-basiertem Einzelunterricht 4-mal so effektiv wie die Klassenlernsituation, wo in einer Gruppe quasi der gemeinsame Nenner über alle Leute gleichzeitig gezogen ist. Der Einzelunterricht. Und ich habe das mit ChatGPT gemacht. Das ist ganz einfach. Man kann ChatGPT zu einem Nachhilfelehrer machen. Das hatte der Herr Blume ja schon angedeutet, aber das kann man auch spielerisch machen. Find mal raus, wo meine Defizite sind und erklär mir meine Defizite. Ich kann mir ein aktives Buch schreiben lassen. Schreib mir ein Kapitel mit 10, ein Buch mit dem und dem Thema, Und dann schreibt er ein Inhaltsverzeichnis von einem Buch. Und dann sage ich zu Kapitel 5, schreiben Sie mir bitte das Unterkapitel in 10 Punkten. Und dann sage ich zu Punkt 5, Punkt 5, der interessiert mich, den kenne ich noch nicht, da schreibt mir bitte ein Essay. Und plötzlich bin ich von dem aktiven Buch, was die KI für mich geschrieben hat, genau an der Stelle, wo ich abgeholt werden möchte. Und die Schüler sind alle an verschiedenen Stellen und müssen an verschiedenen Stellen abgeholt werden. Und das ist eine Riesenchance, dass wir, wenn wir KI wirklich in den Unterricht integrieren, jeden Schüler dort abholen, wo er gerade steht. Die KI macht das nämlich individuell und wir müssen unsere Gesellschaft darauf vorbereiten, dass ab in 2 Jahren ein Großteil der Ingenieure mit KI in Kollaboration ihr gesamtes Berufsleben angehen werden. Ich selber arbeite schon mit ChatGPT auch produktiv zusammen in meinem täglichen Arbeitsleben.
Ich nehme das mal und spiele es nach Graz zu Frau Höfler, weil die sitzt da und scharrt schon mit den Hufen.
Das haben Sie ganz richtig gut gefühlt jetzt gerade. Und zwar, es gibt jetzt mehrere Punkte dazu. Vielleicht einen, wir müssen uns einmal von dieser Idee des Durchschnitts, und dann bin ich jetzt ganz bei dem, was wir gerade gehört haben, von dieser Idee des Durchschnitts ein bisschen verabschieden. Und die Schule funktioniert ja, auch die Hochschule zu einem großen Teil leider, funktioniert, dass wir die Lernenden, Studierenden versuchen zu nivellieren. Das heißt, wir haben ein gewisses Maß, an das wir sie hinbringen. Begabungsförderung findet leider viel zu selten statt. Und die unter dem Durchschnitt liegen, die versuchen wir immer, diesen Durchschnitt heranzubringen. Und das ist etwas, was Christoph Kuklick zum Beispiel in die granulare Gesellschaft schon, jetzt habe ich gespickt, 2016 kritisiert hat. Das Gleiche hat Dirk von Gehlen schon gesagt. Also das ist wissenschaftlich auch schon gut aufgearbeitet, dass es nämlich wirklich darum geht, um die Einzigartigkeit. Jeder von uns ist einzigartig und sollte auch beim Lernen da abgeholt werden. Es soll natürlich Standards geben, aber vor allem auch diese individuelle Förderung. Und da bin ich ganz dabei, dass ChatGPT uns hier helfen kann. Und dass wir, und da bin ich ja bei dem, was Bo Blume vorhin gesagt hat, dass wir dann diese Anschlussmöglichkeiten auch in die Schule schaffen. Wir haben das Modell des Flipped Classrooms, des umgedrehten Unterrichts, wo die Inputphase eben zu Hause passiert und dann die Konstruktion des Wissens, das heißt das Diskutieren in der Klasse, wo wir dann wirklich in die Tiefe gehen können. Und ChatGPT liefert uns eigentlich genau diese Möglichkeit, nicht mit einem starren Video, wie bei Flipped Classroom so gerne genutzt, sondern wirklich mit einer Interaktion mit dem Chatbot, der uns auch sehr individuell, ich nenne es jetzt betreuen kann, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber wo wir uns vorbereiten können auf ein Thema und dann in der Klasse, im Seminarraum, auch wirklich ganz spezifisch diskutieren können, in die Tiefe gehen können und dabei auch unsere persönlichen Stärken einbringen können. Und ich glaube, das ist schon dieser Punkt, an dem wir anknüpfen können. Das heißt, nicht mehr diese Standardisierung, alles zum gleichen Moment, sondern das, was wir eigentlich im Konstruktivismus schon seit Jahrzehnten predigen oder in der Reformpädagogik schon seit Jahrzehnten predigen, endlich auch mal leben.
Herr Siegmann,
ich würde gerne vermitteln, einmal vermitteln, ja, und würde aber auch gerne Herrn Blume in Teilen widersprechen, weil ich glaube, er hat was gesagt, gerne, was er eigentlich nicht meint. Ich glaube, Konsens ist mit Sicherheit, dass es wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler lernen, ihr Wissen aufzubauen, zu strukturieren, zu vertiefen und es dann eben auch in die Gruppe geben, um dann auch Rede und Antwort stehen zu können. Und wenn Herr Blume sagt, Schule sei heute nur output-orientiert, dann beschreibt er etwas, was sicherlich als Aufgabe an die Schulen nach PISA gegangen ist. Das drückt aber oder zeigt nicht das aus, was in den Unterrichtsstunden der Lehrkräfte mit ihren Schülerinnen und Schülern passiert. Jedenfalls nicht in 100% der Fälle oder nicht im Regelfall. Weil was ist das Besondere tatsächlich am Präsenzunterricht, das haben wir ja auch nach Corona gemerkt, ist eben die lebendige Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülern, den Schülern untereinander, also das Rede- und Antwortstellen geben über das, was ich mir in meinem Hirn sozusagen zusammengebaut habe. Das ist doch der lebendige Interaktionsprozess und selbstverständlich muss das irgendwann auch output-orientiert abgeprüft werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass Schule eine reine Output-Institution sein soll oder jetzt wäre. Das erlebe ich jedenfalls in den Unterrichten, die ich angucke, nicht. Wenngleich ich natürlich mitkriege, dass viele Kollegen sagen, dass bestimmte Formen der Leistungsabprüfung sie manchmal auch knechten. Das aber als Allaussage sozusagen über die Schule zu stellen, das halte ich für nicht zutreffend. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass Herr Blume das so meint.
Da darf ich vielleicht ganz kurz einhaken. Ich glaube nämlich, Output-Orientierung ist schon noch eine Frage, wie wir diesen Output definieren. Wenn der Output ein reines Training to the Test Bulimie-Lernen ist, wo es um Faktenwissen geht, dass wir einfach einmal hinhauen und dann war es das und dass wir nicht verknüpfen, dann nein. Wenn es darum geht, dass wir wirklich kompetent strategisch agieren können und nicht nur reagieren können, dann ja.
Nutzen wir das, um an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank zu sagen nach Köln an Eckhard Siegmann für diesen Impuls. Sie haben gesehen, was Sie ausgelöst haben in unserer Runde von Expertinnen und Experten. Und wir gehen von Köln ein bisschen südlich nach Bayern zu Barbara Schlicht. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bitte, schießen Sie los.
Ja, in Ihrem Thema geht es ja eigentlich um Schule und Hochschule in allererster Linie. Ich möchte es ein bisschen erweitern. Und zwar sind eben bei, ich weiß nicht mehr was, Herr Blume, weiß ich nicht mehr, sind ein paar Stichworte gefallen, die fand ich jetzt ganz wesentlich. Das war Mündigkeit, das war Gesellschaft, das war politische Mitgestaltung und dazu gehört ja vorher erstmal politische Information und Verständnis im weitesten Sinne von Politik. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, der größte Teil der Menschen hier bei uns ist weder in der Schule noch auf der Hochschule, sondern wir sind irgendwo zwischendrin oder schon in Rente, wie ich zum Beispiel auch seit einigen Jahren. Wenn in der Schule jetzt Verständnis und Umgang mit diesem Chat-Dingens da gelernt, geübt und auch kontrolliert wird, man hat ja da eine Kontrolle durch hoffentlich Menschen, die sich bereits damit auskennen, Die kennen sich dann aus. Wir anderen, wir dürfen weiter veralbert werden. Das Zweite, was ich sagen will, dieses Chat-GPT, wie auch immer, das bezieht sich ja nicht nur auf Computer. Also künstliche Intelligenz war ja auch ein Beispiel im Radio gestern in der Sendung dazu, wo was vorgespielt wurde, hier im Einspiel aber auch sowas, wie sich das anhört, wenn so eine künstlich intelligente Stimme einem da irgendwas erklärt, sich selber vorstellt. Das heißt, das kann mir im Radio genauso passieren, dass ich da von irgendwas angealbert werde, wo ich überhaupt keine Chance habe, das zu verifizieren. Ich kann es hinterfragen, so viel ich will, ich komme nicht drauf.
Wie könnte man denn dagegen vorgehen? Was wäre denn eine Option, Frau Schlicht?
Ein Vorschlag von mir wäre, dass man den Umgang, überhaupt die Kenntnisse, Infos dazu, dass man die nicht nur in Schulen und Hochschulen vermittelt, sondern zum Beispiel in VHS-Kursen. Man hat eigentlich flächendeckend in Deutschland mit relativ kurzen Anfahrtswegen hat man Zugang zu Volkshochschulen. Da könnten wir anderen alle hingehen, damit wir nicht blöd werden und an der politischen Gestaltung weiterhin teilnehmen können und nicht dauernd Angst haben müssen, wir haben da irgendwelche Fakes vorgesetzt gekriegt, auf die hin wir uns dann verhalten, Entscheidungen treffen und so weiter.
Das ist eine spannende Frage, die gebe ich mal an Elke Höfler weiter, weil die ja Mediendidaktik macht und zwar viel mit Lehrkräften zu tun hat. Aber Frau Höfler, ist das ein Punkt, wo wir eigentlich über das Standardbildungssystem hinausschauen müssen, zum Beispiel in die Volkshochschulen, vielleicht aber auch in Vereine oder andere Arten von Institutionen?
Ich danke, Frau Schlicht, Ihnen für Ihren Beitrag, weil es nämlich wirklich ein ganz zentraler Punkt ist und es tatsächlich bereits in auch außerschulischen, außeruniversitären Bildungseinrichtungen auch aufgegriffen wird. Es sind jetzt alle natürlich ein klein wenig in dieser, es muss jetzt schnell etwas gemacht werden, da passiert sehr, sehr viel bereits, aber diese Notwendigkeit ist jedenfalls erkannt worden, weil eben dieser Chatbot wirklich sehr, sehr gute Antworten liefert und man braucht schon tatsächlich auch ein bisschen Erfahrung, sehr viel Hintergrundwissen, um zu verstehen, hat das jetzt der Chatbot geschrieben oder hat das ein Mensch geschrieben? Das ist bei so der Anmoderation, wie wir sie heute gehört haben, vielleicht gar nicht so tragisch. Wenn ich es jetzt, also soll nicht böse klingen, aber wenn es um politische Statements oder Ähnliches geht oder um Reden, dann kann das Ganze schon auch ziemlich platt werden, weil nämlich dieser Chatbot funktioniert ja so, dass er einen gewissen Datenset im Hintergrund Hintergrund hat. Der ist auch nicht an das Internet angebunden. Das heißt, der Datensatz endet mit 2021. Das heißt, alles, was 2022 passiert ist, weiß der schon nicht. Und im Grunde ist der Datensatz auch auf Englisch in dem Fall. Also der übersetzt auch sehr viel. Das heißt, da sind auch noch sehr, sehr viele Fehler. Und genau diese Punkte machen ihn jetzt auch noch schwach in der aktuellen Version 3. Und genau da kann man jetzt auch ganz super angreifen bei Fortbildungen, und die gibt es. Also es gibt jetzt gerade in den Zeitungen auch sehr, sehr viele Berichte darüber, und da wird auch darauf verwiesen, wo es jetzt auch Schulungsangebote gibt. Ich könnte Ihnen leider nur was für Österreich sagen. Das wird Ihnen wahrscheinlich recht wenig helfen.
Aber das lässt sich ja vielleicht vor Ort herausfinden. Vielen Dank, Frau Schlicht, für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter nach München, bleiben also in Bayern, zu Herrn Lapierre. Guten Tag.
Ja, hallo, vielen Dank.
Schießen Sie los.
Genau, ich bin Doktorand, aber auch Dozent hier in München, und deswegen sehe ich mich da so eine Doppelrolle, weil ich als Doktorand ehrlich gesagt schon sehr von ChatGPT profitiert habe, weil es eben Dinge gibt, die in diesem wissenschaftlichen Apparat, akademischen Apparat sind, die eben vielleicht man überdenken sollte. Zum Beispiel, dass man sich nicht selbst plagiieren darf, weil man immer alles neu schreiben muss, immer die eigenen Inhalte neu formulieren muss. Und da habe ich das schon selbst angewandt. Und dadurch, dass ich jetzt so einen positiven Impuls habe, wie gut es funktioniert, habe ich auch beschlossen, in meiner eigenen Lehre das auch zu vermitteln. Also ich möchte in meinem nächsten Kurs, den ich unterrichte, die Studierenden animieren, in einem bestimmten Teil ihrer Modularbeit ChatGPT zu nutzen, in anderen explizit nicht. Ich will Ihnen das auch klar kommunizieren. Hier, Sie müssen lernen, wie eine wissenschaftliche Einleitung geht. Das machen Sie von Hand. Aber hier beim Stand des Wissens dürfen Sie eine Seite damit schreiben, damit Sie das lernen, damit Sie wissen, was wird wahrscheinlich die Zukunft sein.
Das dürfte, Bob Blume, wahrscheinlich genau in Ihrem Sinne sein, oder?
Ja, total. Ich meine, das ist ja auch sozusagen dieser Punkt, den ich so stark machen will. Ich möchte den Punkt stark machen, dass der Aneignungsprozess selber, und das ist die Arbeit mit eben solchen Computerprogrammen, dass die Arbeit zum Beispiel mit Google, von mir aus auch, solange es das noch gibt. Was meine ich damit? Das Recherchieren. Welche verschiedensten Angebote, die mir das Programm ausspuckt, gibt es eigentlich? Es gibt sogar eine zweite Seite. Also all das, was sozusagen vorausgesetzt wird oftmals, dass das viel stärker in den Unterricht muss. Was heißt vorausgesetzt? Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ja, bitte macht ein Referat, ja, selbstständiges Arbeiten und so weiter, dann gehe ich schon davon aus, dass der gesamte Prozess von Recherche, von dem, was ich finde, von der Strukturierung und so weiter, dass der schon geleistet wird. Und ich sage, ich glaube, auch diese künstliche Intelligenz wird dazu führen, dass dieses gemeinsame Austesten und Erproben, was natürlich zu dem kommt, was gerade schon anklang, nämlich der dialogische Teil, dass der in Schulen noch sehr viel stärker gewichtet werden muss. Was ich übrigens interessant finde, weil es gerade nochmal angeklungen ist, dass dieses Verbot oder dass das andersrum, dass das nicht funktioniert, das hat auch schon jetzt gezeigt, dass es beispielsweise auf TikTok, aber auch auf den anderen Social Media ja schon sozusagen weiterführende Programme gibt. Das heißt, ChatGPT erkennt sich zwar selbst als Plagiat, ja, du kannst ChatGPT fragen, hast du das geschrieben, und das wird ausspucken, ja, habe ich, auch wenn du es ein bisschen veränderst, aber es gibt mittlerweile auch sozusagen Paraphrasierungsprogramme, die das, was ausgespuckt wurde, dann nochmal so umschreiben, dass man es nicht mehr erkennen kann. Und ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass man Schüler in die Lage versetzt, eben auch eine Urteilskompetenz zu erlangen, zu sagen, wann kann ich das gut einsetzen, wo hilft mir das und wo kann es möglicherweise meinen eigenen Lernprozess möglicherweise sogar behindern. Weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, naja, hier steht ja jetzt irgendwas, das kann ich benutzen, aber so richtig verstanden habe ich es eigentlich noch nicht.
Da passt eine Mail dazu, die wir von Herrn Wex bekommen haben. Der schreibt uns, Hochschullehrer können nicht mehr identifizieren, was mit Hilfe des Programms geschrieben wurde und was nicht. Das Abschreiben erlangt eine neue Dimension. Herr Lapierre, die Sorge haben Sie nicht, oder?
Naja, ich habe ehrlicherweise ja nicht wirklich die Möglichkeit, zu kontrollieren. Also ich habe auch schon mal was erstellen lassen von ChatGPT, dann nochmal rückgefragt, so hast du das geschrieben und mir hat die Software ausgespuckt. Ja, das kann ich auch nicht sagen. Und ich habe jetzt als Dozent zwei Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich verbiete es und die Leute benutzen es trotzdem, oder ich kann ihnen sinnvolle Hinweise geben, so hey, hier, liebe Leute, benutzt es wirklich nicht, das hier ist essentiell, ich brauche das habe das in meinem Arbeitsalltag gebraucht, ihr werdet es auch brauchen. Und bei anderen Sachen sagen, okay, da dürft ihr es zum Teil anwenden, lernt es kennen, lernt es vernünftig kennen. Und da vertraue ich dann, also mehr als, ja, wenn die Leute, ja, ich muss es jetzt mal unorthodox sagen, bescheißen wollen, dann werden sie das machen. Mhm. Und lieber bin ich da direkt und erlaub's, als dass ich es ja mache, als gäbe es nicht.
Herr Blume.
Ja, wenn ich da was anfügen könnte, weil das gerade so anklang. Momentan haben wir es auch noch mit einem Programm zu tun, das allgemeine Fragen scheinbar sehr gut beantworten kann. Ich sage auch scheinbar, weil das müssen wir auch im Hinterkopf haben. Das ist ja ein riesiger Korpus, aber das, was das Programm macht, ist ja Wahrscheinlichkeiten ausspucken. Deshalb kann es auch zum Beispiel in Mathematik spuckt es fortlaufend falsche Dinge aus. Also dass zum Beispiel 1 Kilo Blei mehr wiegen würde als 1 Kilo Federn oder so. Mhm. Also das heißt, es ist ja ein Wahrscheinlichkeitserrechnungsprogramm. Aber es sind sinnvolle Dinge, die ausgespuckt werden, solange man allgemein bleibt. Heißt aber gleichzeitig, dass je intensiver oder je spezifischer man wird, das heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, Belege in Texten nachzuvollziehen, die zu problematisieren und so weiter, das ist etwas, was, glaube ich, in Zukunft, solange zumindest das Programm das nicht kann, das wird ja auch noch weiterentwickelt, eine größere Rolle spielt. Das heißt aber für mich, und das wäre sozusagen auch die Forderung, die sich daran anschließt, wenn wir vertiefen wollen, auch weil wir müssen, weil die allgemeinen Fragen einfach viel einfacher zu kopieren werden, und das gilt ja für das Hochschulstudium auch, dann wird es schwierig, wenn wir gleichzeitig diese Breite abbilden wollen an verschiedenen Themen, die im Bildungsplan drin sind. Also für mich ist das einmal mehr ein weiterer Ruf nach mehr Tiefe und weniger Breite.
Herr Lapierre, vielen Dank, und dann dürfen Sie, Fräulein Klitzing.
Ja, ich würde da gerne anschließen. Das passt auch zu dem, was Herr Blume gesagt hat. Ich finde, das Erste müsste sein, was uns selber anlangt und auch den Umgang mit den Schülern. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich sage und schreibe, und das heißt auch transparent sein. Das wäre das Erste. Das Zweite, was der Herr Lapierre eben gesagt hat, ich will es einüben mit meinen Studierenden, ich will aber auch auf Grenzen aufmerksam machen. Wie wird das zukünftig mit dem Abschreiben sein? Da finde ich, haben solche Verfahren wie für die Vorbereitung ist unter anderem ChatGPT, aber auch andere ähnliche Tools hilfreich, solange es eben diesen schriftlichen Bereich gibt. Aber dann nur diese schriftliche Leistung sozusagen für die Notengebung anzuerkennen, das könnte möglicherweise problematisch sein. Und so ein Verfahren, wie es ja auch bei Dissertationen schon häufig üblich ist, nämlich eine Disputatio anzuschließen, tatsächlich die Person in ihrem Verfügungswissen sozusagen in den Dialog zu ziehen während einer solchen Disputation, das zeigt ja auf, wie viel tatsächlich eben aufgrund einer guten Vorbereitung verinnerlicht wurde, beziehungsweise eben auch in Frage gestellt werden muss.
Taugt das denn, Frau Link-Klitzing, auch für die Schule, wenn eine Lehrkraft sagt, ich verzichte auf das, was eben jetzt noch Standard ist, also ganz, ganz viele gleiche schriftliche Arbeiten zum gleichen Zeitpunkt, und gehe zum Beispiel in so ein Fachgespräch rein?
Ich antworte gleich darauf, weil ich noch einen Punkt ausmachen wollte. Ich finde, dass wir uns ja relativ einig waren, dass wir konstruktiv mit KI beziehungsweise mit ChatGPT umgehen. Mhm. Was mir noch zu kurz gekommen ist, ist aber tatsächlich auch nochmal der kritische Blick darauf, dass das Wissen, was da produziert wird, natürlich auch datenbankabhängig ist. Also je nachdem, woraus die KI ihr Wissen sozusagen bekommt. Und das müsste man, finde ich, in Schule und Unterricht, aber auch an der Universität natürlich beispielhaft aufzeigen. Zu Ihrer Frage nochmal, Herr Himmelrath, was heißt es eigentlich für Prüfungen für Lehrkräfte? Zunächst mal ist es ja so, dass Prüfungen, die wir nach einem Lern- und Interaktionsprozess in der Schule abnehmen, mündliche sind oder aber eben auch schriftliche, die bisher aber ja im Klassenraum stattfinden. Mhm. Also entweder handschriftlich oder gegebenenfalls auch digital, aber unter Ausschluss des Internets. Damit will ich nicht dem sozusagen ein Wort reden, dass man vorher nicht in der Vorbereitung alles nutzen kann, was einem sozusagen zur Verfügung steht. Aber die Verfügung darum, die Aneignung, meine verantwortliche Darbringung des Wissens, die bleibt mir als Schüler überlassen und die möchte ich als Lehrkraft eben auch gerne provozieren, hören, an der Teilnehmen weiterentwickeln und sie letzten Endes natürlich beurteilen. Und das ist in mündlichen Verfahren möglich. Ich glaube auch, dass wir zum Teil neue Prüfungsverfahren brauchen, aber ich glaube auch, dass das nach wie vor mit dem Abprüfinstrument Klausur nach einem entsprechenden Lern- und Interaktionsprozess gut möglich ist.
Wobei ich dazu gerne sagen möchte, dass das für gewisse, ich sag jetzt mal, Charaktere zum Nachteil gereichen wird. Weil die Konsequenz ist ja, dass man jetzt sagt, also vorgelesene Hausaufgaben sind, egal in welchem Fach, außer in Mathe, würde ich jetzt mal sagen, werden zukünftig schwierig, wenn man kein wirkliches, ich sage jetzt mal, Vertrauensverhältnis hat. Das ist natürlich auch wichtig. Aber es ist ja durchaus so, dass man jetzt die Konsequenz ziehen müsste, zu sagen, also eigentlich müsste man jetzt die Hefte, sagen wir mal, dann zuklappen, wenn man wissen möchte, ob jemand was verstanden hat, und er oder sie muss es referieren. Das hängt aber sehr stark vom Charakter ab. Ja, es gibt ja ganz viele Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise nicht sagen, nicht weil sie nicht was sagen wollen oder nicht weil sie nicht auch interessiert sind, sondern weil sie schlicht sehr, sehr schüchtern sind beispielsweise und sich nicht einfach so melden. Und für die fällt, glaube ich, dadurch zukünftig die Möglichkeit weg, wenigstens zu sagen, naja, ich habe hier was verschriftlicht. Zumindest sehe ich die Gefahr.
Ja. Ja. Herr Blume, bedeutet das, wir kriegen wieder so etwas wie ein Revival eines Besinnungsaufsatzes in Anführungsstrichen? Also da wäre ja die Schriftlichkeit für schüchternere Schüler gewährleistet.
Das ist interessant. Also ich hätte eher andersrum gesagt, dass sozusagen der Besinnungsaufsatz, wie man ihn so kennt, dadurch, dass er so allgemeine Fragestellungen hat, eher auch wegfällt, sondern ich hätte eher gedacht, dass wir zu einem Revival der Mündlichkeit kommen. Und Sie hatten selber ja von Transparenz gesprochen. Ich finde es zum Beispiel, es gibt ja schon so Open-Book-Klausuren zum Beispiel, ne, wo Schülerinnen und Schüler beispielsweise Bücher benutzen können und es geht vielmehr um die Kompetenz. Das bedeutet für Lehrerinnen und Lehrer auch, dass die Fragestellungen ganz anders sein müssen. Also eine standardisierte Prüfungskultur bleibt zwar erhalten, aber ich stelle eben keine Fragen mehr, in der es vor allen Dingen darum geht, etwas zu erinnern, sondern zum Beispiel um etwas zu beurteilen. Und sowas, warum nicht sich vorstellen, dass es eine Art von mündlicher Prüfung gibt, in der tatsächlich auch bestimmte Assistenzhilfen nötig sind, die dann aber sozusagen besprochen werden müssen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich halt nachgucken muss, sage ich auch, was ich tue, worüber, wo ich jetzt nachgucke und so weiter. Also ich glaube, diese alternativen Prüfungsformate, darüber nachzudenken, wird zentral bleiben.
Das wird auch nochmal ein Thema sein, das wir, glaube ich, aufgreifen müssen und was uns nochmal weiterführt sozusagen in die Reformdiskussion über Schulen. Erstmal, Herr Lapierre, herzlichen Dank nach München und wir bleiben in Bayern. Die Bayern rufen heute sehr rege an, stelle ich fest, gehen nach Nürnberg zu Frau Jahn. Guten Tag.
Hallo. Allerdings hat sich mein Kommentar mehr oder weniger erledigt.
Wenn Ach was, ich nein. Jetzt haben wir Sie schon mal hier, dann erzählen Sie es ruhig, sagen Sie es.
Also kurzum, ich wäre für diese künstliche Intelligenz, also in den Grundschulen und in den normalen Schulen, finde ich das absolut undiskutabel, weil die Kinder müssen meiner Meinung nach erst einmal richtig lesen und schreiben lernen und dazu genug Zeit haben, dass sie sich erst mal finden. Kein Kind der Welt kann sich mehr finden, weil das wird nur noch zugeklackst mit irgendwelchen Lernen. Und es mag sein, dass die Welt groß und weit ist und alles Mögliche. Ich will ja auch nicht hinterwäldlerisch sein. Das muss natürlich sein. Aber ich denke mir, wenn die Kinder nicht von vornherein mitgenommen werden, und das werden sie nicht, dann ist das sowieso alles sinnlos und diese künstliche Intelligenz.
Wenn ich eine Nachfrage stellen kann, was meinen Sie mit dem, die Kinder werden nicht mitgenommen?
Na, sie haben nicht genug Zeit zum Lernen und dann kommt doch der Fürst sofort. Sie können so ein bisschen lesen, kommt schon die nächste Aufgabe und dann haben sie aber das Lesenkompetenz noch nicht. Sie können noch nicht zwei und zwei richtig lang schnell mitrechnen kommt du das mal? Und das überfordert die und dann hörst du doch auf. Das kann sich doch jeder Mensch vorstellen. Wenn du zu, dann hast du keine Lust mehr. Statt dass man den Kindern genug Zeit gibt, dann vielleicht auch, wenn du jetzt spielst, lieber zu viel Zeit als zu wenig Zeit. Und warum haben wir denn so viele Schulabbrecher und keine Kinder und Kinder? Und dann haben wir halt viele Kinder auch noch, die mit irgendwelchen schwierigen Lebensverhältnissen haben. Die haben es dann noch schwerer und die werden gar nicht mehr mitgenommen. Das finde ich einfach alles fürchterlich.
Frau Jahn, würden Sie so weit gehen und sagen, künstliche Intelligenz müsste man in der Schule verbieten? Zumindest bis zu einem bestimmten Alter?
Ja, auf jeden Fall, weil das hat da nichts zu suchen. Die sollen selber lernen. Erstmal selber lernen, wer bin ich, was kann ich? Kann ich was mit der Hand machen? Kann ich was denken? Wissen Sie, wir sollten wirklich in der Grundschule, wir haben alle damals Flöte gelernt. Wir haben alle damals Stopfen gelernt. Und es hat uns allen gut getan, weil wir wussten, ah, ich kann was mit der Hand oder ich kann nichts oder ich kann dies oder ich kann das.
Geht ich frage jetzt Bob Blume nicht, ob er Socken stopfen kann, sondern wäre aber auch interessant zu wissen, aber das ist eine eigene Sendung. Frau Höfler, lassen Sie uns das ruhig aufgreifen. Frau Höfler, ist das was, der Umgang mit künstlicher Intelligenz, dieser mediendidaktische Zugriff auf das Thema, würden Sie da mitgehen und sagen, da gibt es eine bestimmte Altersstufe, vor der sollte man nicht anfangen?
Eigentlich nicht, weil grundsätzlich, also keine gewisse Altersstufe, aber eine gewisse kognitive Reife muss man voraussetzen, um das ganze System auch vielleicht hinterfragen zu können. Gegen ein Verbot spricht auf alle Fälle, dass alles, was verboten ist, ist einmal grundsätzlich noch viel interessanter. Und dann, wenn man es nicht in der Schule thematisiert, wo sollen es die Kinder dann über oder wo soll man es dann überhaupt lernen? Das heißt, es muss auf alle Fälle thematisiert werden, sicherlich nicht verboten. Und es muss ganz kritisch hinterfragt werden. Und da bin ich auch bei dem, was Herr Lapierre vorher gesagt hat und was Bob dann auch erklärt hat, nämlich, dass, wenn wir das in der Hochschule, wenn wir die Aufgaben so stellen, wie wir sie stellen, und das kann eine künstliche Intelligenz einfach so beantworten, dann haben wir irgendwas falsch gemacht. Weil im Grunde genommen, da geht es um Quellenkritik. Wissenschaftliche Arbeiten sind Quellenkritik und eine Quellenkritik kann ChatGPT noch nicht. Ich sage noch, ich weiß nicht, wie es in Zukunft
ist. Ist das eine Frage der Zeit? Ja, ne?
Ich denke, aber ich denke, dass es auch wieder eine Rückbesinnung darauf ist, dass wir nicht einfach nur schnell Seminar, da bin ich jetzt auch wieder bei dem, was wir jetzt gerade gehört haben bei der Frau Jahn, weil es nämlich genau darum geht, nicht schnell irgendwas produzieren, Output, sondern das Ganze auch wirklich lernen, kompetenzorientiert, die Performance, also einmal etwas zu machen, heißt nicht, dass wir das wirklich können. Und das ist im wissenschaftlichen Bereich natürlich auch ganz wichtig, weil sonst haben wir das Problem mit Plagiaten, mit Ghostwritern. Ich möchte ja nicht wissen, wie viele Pro-Seminararbeiten oder Seminararbeiten, die man so kriegt, jetzt auch wer andere geschrieben hat und man weiß es einfach nicht. Oder wie viele auch aus dem Internet zusammenkopiert sind und es gibt kein Plagiat oder es gab noch keinen Plagiatscheck und wir haben es einfach nicht gemerkt, weil es auch ganz gut war. Die schlechten haben wir immer gefunden. Aber die guten, also ich glaube, das ist durchaus auch gängige Praxis und da bin ich bei dem, was der Herr Lapierre gesagt hat, wenn jemand betrügen möchte, dann wird er es auch tun und dann wird es auch ein bisschen schwer für uns dahinter zu kommen, aber diese Paranoia ist, glaube ich, auch nicht der richtige Weg, sondern es liegt daran, wirklich Aufgaben zu schreiben oder Aufgaben zu geben, die nur unter dem Benutzen des eigenen Verstandes, der eigenen Kreativität, des eigenen Zugangs auch lösbar sind. Und das ist etwas, was die Lehrenden in allen Bereichen auch lernen müssen.
Frau Lindklitzing.
Ich würde gern ergänzen, genau. Ich finde den Hinweis sehr wichtig, weil der zeigt, dass wir bisher viel zu abstrakt gesprochen bzw. diskutiert haben, weil selbstverständlich kann es immer nur so sein, dass wir mit Blick auf, wie alt sind die Schüler eigentlich und was kann für sie in ihrem jeweiligen Alter, Entwicklungsstand erreicht werden. Und um das nur jetzt an einem Beispiel deutlich zu machen, das wir aber vermutlich in dieser Sendung nicht mehr werden vertiefen können. Selbstverständlich finde ich beispielsweise, dass Grundschulkinder in Ruhe früh und mehrjährig ihre Handschrift erlernen sollten. Es gibt häufig auch diese überflüssige Diskussion Handschrift oder Tippen. Ich würde das nicht in einen Gegensatz stellen, aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass der Erwerb einer flüssigen Handschrift für Schülerinnen und Schüler eben von deutlichem Vorteil ist, die sich nicht ohne Verluste eben komplett beispielsweise durch Tippen ersetzen ließe und von daher das Plädoyer in Ruhe früh und mehrjährig langwierig, Handschrift beispielsweise zu erlernen, als eben gleich nur auf Digitales zu setzen. Wobei ich glaube, eigentlich tut das auch keiner, aber die Diskussion wird häufig so geführt.
Heißt aber, das eine machen und das andere nicht lassen, ne?
Ja, aber schon auch, würde ich sagen, in einer zeitlichen Reihenfolge. Mhm. Also der Erwerb der Handschrift hat viele Vorteile, unter anderem ja auch durch etliche Untersuchungen belegt, dass wenn ich beispielsweise auch mitschreibe, was ich gehört habe, haben diejenigen, die tatsächlich handschriftlich kodieren, den Vorteil, dass sie dabei denken und Dinge eben auch zusammenfassen, statt nur beispielsweise tippend etwas zu begleiten.
Ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen. Wir haben ja jetzt gerade ChatGPT vor allen Dingen als, ich sage jetzt mal, eines derjenigen Tools gesehen, das Schülerinnen und Schüler nutzen können, um ihr eigenes Lernen zu gestalten, und sind uns, glaube ich, auch ziemlich einig, dass sowohl kognitiv als auch was sozusagen die eigene Autonomie angeht, es da bestimmte Voraussetzungen braucht. Was wir, finde ich, nicht unterschlagen sollten, ist, dass sich auch unglaublich große Chancen in jeder Form der Lehre bieten. Und zwar Chancen, die wir als Lehrerinnen und Lehrer vorher nicht hatten. Zum Beispiel ein sehr komplexes Thema durch die KI so vereinfachen zu lassen, dass Grundschülerinnen und Grundschüler oder vielleicht auch Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderungen das verstehen. Also wenn man zum Beispiel in den Bereich einfache Sprache geht, da kann die künstliche Intelligenz auch für Teilhabe sorgen. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass wir wirklich mehr Zeit hätten, weil das war, was die Hörerin gesagt hat, fand ich sehr, sehr wichtig, Schülerinnen und Schüler, Kinder brauchen immer Zeit, sich zu entfalten. Wenn wir aber diese Zeit hätten, dann kann die KI auch dafür sorgen, dass Lehrerinnen und Lehrer die produktiv benutzen können, um eben Teilhabe bei komplexen Themengebieten zu ermöglichen. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt.
Frau Jahn, vielen Dank für Ihre Anregung. Ich glaube, Ihre Bedenken, das haben Sie gehört, sind aufgegriffen worden und ein bisschen konstruktiv weitergewendet. Und ich hoffe, dass wir damit eben ja auch diese Aspekte abdecken konnten. Herr Blume, Sie haben gerade kurz Schülerinnen und Schüler mit Lernbehinderung angesprochen. Es gibt eine Höreranfrage aus Bayern. Kann die Software nur schriftlich genutzt werden oder auch mündlich, zum Beispiel über ein Spracherkennungsprogramm wie Siri? Und das dann eben verbunden mit der Frage, könnten zum Beispiel Sehbehinderte von diesem Programm profitieren?
Also könnten ja. Ob jetzt gerade können, weiß ich nicht. Allerdings kann ich sagen, dass ich gerade heute erst ein TikTok-Video gesehen habe, wie einer erklärt hat, wie er Siri an ChatGPT angedockt hat, sodass man quasi ein quasi Siri Pro hat und die Ergebnisse von ChatGPT dann über Siri zugespielt bekommt.
Das heißt, man kommuniziert dann mündlich, nicht mehr schriftlich.
Man kommuniziert mündlich. Allerdings ist die Sprachausgabe selbst noch nicht in der Lage, also Siri selbst ist noch nicht in der Lage, das, was dann dort steht, wiederum als Audio auszugeben. Mhm. Aber ich bin mir sehr sicher, dass die Schritte dahin sehr zeitnah getätigt werden. Also ich glaube schon, dass da auch die Möglichkeit besteht, diese Menschen einzubinden.
Ganz kurz zum Schluss, Frau Höfler, wenn wir auf ChatGPT, auf künstliche Intelligenz im Klassenraum schauen, diskutieren wir noch so engagiert in 2 Jahren, wie wir das heute hier getan haben? Oder ist das dann längst Standard?
Ich glaube, wir diskutieren über etwas anderes. Ich glaube, dass künstliche Intelligenz dann bis zu einem gewissen Grad, so wie der Taschenrechner, auch Standard sein wird. Aber dass natürlich so wie beim Taschenrechner immer wieder auch neue Funktionen hinzukommen werden, die dann vielleicht neu zu diskutieren sind. Aber ganz ehrlich, ich bin schon mal froh, dass jetzt aktuell überhaupt darüber diskutiert wird und dass nicht alle in eine Schockstarre oder ein Ablehnungsverhältnis, also so ein Ablehnungsmodus hineingefallen sind, wie es bei anderen Tools und Entwicklungen der Fall war. Mhm. Ich glaube, dass diese Diskussion einfach dem gesamten Bildungssystem einmal gut tut und auch die Grundfesten vielleicht überdacht werden, hoffentlich.
Dann nehmen wir das als Schlusswort unserer Runde und ich danke allen, die sich an dieser Diskussion beteiligt haben, vor allem die, die angerufen haben, gemailt haben, sich hier zu Wort gemeldet haben. In erster Linie aber Susanne Lind-Klitzing vom Deutschen Philologenverband, dem Lehrer und Blogger Bob Blume und der Mediendidaktikerin Elke Höfler. Herzlichen Dank für diese Debatte und für diese Sendung. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.